Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Die Gruppenphase der PDC Europe Super League ist beendet und damit wissen wir, welche 16 Spieler in der K.O.-Runde um das goldene WM-Ticket kämpfen werden. Grund genug, die ersten beiden Tage in Hildesheim hier nach allen Regeln der Kunst auseinanderzunehmen. Und das tun wir natürlich bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Am Mikro begrüßt euch Moritz Kethner und ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe Benny Scherb an meiner Seite. Grüß dich, Benny.
Ja, hi Moritz und ja, long time no see. Jetzt brechen wieder so ein paar Festtage des deutschen Darts an und ich freue mich, mit dir auf die Gruppenphase zu schauen.
So sieht's aus. Wir haben uns hier ans Mikro geklemmt, ist ja alles unter der Woche und mit Arbeit und hin und her. Wir haben es aber gesagt, wir wollen diese Super League, wir wollen das machen und haben deswegen entschieden, komm, nach der Gruppenphase gibt es schon mal die erste Folge für euch da draußen und Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, der ganze Spaß der K.O.-Runde, den gibt es dann am Freitagabend oder je nachdem, wann wir da die Folge rausbringen können. An dieser Stelle natürlich auch nochmal der Dank an alle, die das hier so gerne unterstützen, zum Beispiel mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. In der Folgenbeschreibung findet ihr alles, was ihr da wissen müsst. Da sind immer die Möglichkeiten verlinkt. Also klickt da gerne jetzt gerade mal rein und bleibt hoffentlich trotzdem beim Podcast dran, denn wir haben einiges vor, nämlich natürlich die Analyse der Gruppenphase in der Super League. Das Ganze überschneidet sich jetzt gerade, aber natürlich auch mit der Zeit, in der wir normalerweise eine große Vorschau auf TV-Turniere aufnehmen könnten, nämlich auf den Grand Slam of Darts. Deswegen die Tradition aus den letzten Jahren fortgesetzt, dass wir hinten raus in der Folge auch schon mal so ein bisschen Vorschau auf den Grand Slam betreiben. Die Gruppen A bis D stehen dann heute im Fokus. Am Freitag sind es die Gruppen E bis H. Da sind natürlich einige Leckerbissen dabei, auf die wir uns freuen. Und ja, als kleines Randthema, Dart aus aller Welt, das fällt natürlich unter der Woche jetzt so mittendrin ein bisschen kleiner aus. Aber wir müssen dann noch so ein kleineres Drama bei der WDF vom Wochenende auflösen. Das einfach schon mal so gesagt. Aber steigen wir ein in die PDC Europe Super League, 13. Saison und ja, kleineres Feld, 24 Starter in der Gruppenphase waren dabei und was soll man sagen, Benni, die Favoriten haben sich schon in dieser Gruppenphase vorgetan, es gab jetzt nicht die ganz große Sensation in dieser Gruppenphase.
Nee, ganz genau, absolut, Moritz. So der ein oder andere musste sich ein wenig strecken, aber die Top-Favoriten, wenn man so sagen will, die haben sich hier, kann man glaube ich durchaus sagen, in den meisten Gruppen auch als Köpfe jetzt oder zumindest in den Top 2 durchgesetzt. Waren ja auch zwei lange Tage, insgesamt 10 Spiele musste ja jeder Spieler bestreiten, Hin- und Rückspiel gestern und heute. Und ja, da setzt sich dann am Ende vielleicht auch einfach wirklich die Qualität durch und wahrscheinlich gehen wir dann jetzt chronologisch vor, oder?
Ja, guck mal, also ich würde natürlich schon eingangs nochmal fragen, so Qualität allgemein oder so Wirkung der gesamten zwei Tage, kommen wir sicher hinten raus auch nochmal drauf, was wir so für ein Fazit von der Gruppenphase ziehen, aber vielleicht so dein erster Eindruck jetzt auch noch ganz frisch, weil wir hier kurz nach den Spielen ja quasi aufnehmen. Wie hast du das Niveau wahrgenommen oder allgemein diese Tage in Hildesheim da vor Ort? Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass man diese Art Gruppenphase und so weiter gewählt hat.
Ja, natürlich gab es dann auch so den einen oder anderen Absacker mal nach ganz unten. Ich glaube, das niedrigste der Gefühle waren 69 Punkte oder sowas, was ich, glaube ich, zufällig gesehen habe. Aber insgesamt war das Niveau, glaube ich, absolut annehmbar. Also, keine Ahnung, ich habe mir immer noch rausgeschrieben, dieser erste Tag von Liam Mandel-Lawrence, der, obwohl der durchschnittlich in den ersten 5 Spielen über 90 Punkte spielt, am Ende nur einen Sieg holt und dann sogar so eine ganze Zeit lang, naja, bangen muss, um das Weiterkommen ins Achtelfinale. Das zeigt ja, glaube ich, auch schon ganz gut, dass das absolut keine Selbstverständlichkeit ist, selbst wenn man sein Top-Game hier spielt, dass man ins Achtelfinale einzieht und wie breit auch diese Quali angelegt ist. Da kann wirklich eigentlich jeder jeden schlagen und ich finde, das hat man auch an der Qualität gesehen. Auch hier, es haben sich Einzelne auch mit den höchsten Averages ein bisschen hervorgetan. Ein Daniel Klose, ein paar Krone insbesondere, würde ich jetzt mal herausnehmen, die auch mal die 100 geknackt haben ein paar Mal. Aber auch die Breite, ich glaube, bis auf einzelne Spieler, die nicht an das Niveau auch aus der Next Gen heranreichen konnten, die meisten konnten wirklich top performen.
Ja, ich glaube, das ist auch so für mich die Quintessenz, so dieses wenigstens um die 80 herum zu spielen und das dann eben auch nicht nur bei der Next Gen, wo man 15 Turniere im Jahr hat und Es kann mal an einem Tag besser, am nächsten Tag schlechter laufen. Natürlich die Distanzerhöhung auf Best of 11 Legs. Das ist ja auch etwas, was, sag ich mal, jetzt hier so regelmäßig dann auch keiner gespielt hat. Und wenn man so an Development Tour etc. pp. Denkt, alles so Best of 7, das höchste der Gefühle. Und wenn du dann mal in der Next Gen eben weit kommst, dann gibt es das auch mal im Finale. Aber das dann so einen ganzen Tag durchzuziehen, ist schon nicht ohne. Und das, ja, bin ich auch festhalten, ist zum Glück jetzt, ja, keiner ganz, ganz, ganz groß abgefallen. Aber du hast mir eigentlich mit Daniel Klose und auch mit dem Namen Liam Mendel-Lawrence schon eine perfekte Überleitung serviert für die Gruppe A, denn genauso machen was wir, gucken sicher auf die einzelnen Spieler, was uns da aufgefallen ist, picken uns so einzelne Spiele raus und da fangen wir dann in Gruppe A mal an. Daniel Klose ist am Ende hier der Spitzenreiter, zusammen mit Dragutin Horvat hat er 8 Punkte auf dem Deckel und ja, muss man schon festhalten, die Gruppe A hatte Vorschusslorbeeren bekommen und hat diese dann auch absolut verdient in der Qualität. Du hast schon angesprochen, Liam Mendel-Lawrence spielt am ersten Tag einen Schnitt von 90 und kriegt einen Sieg ab. Und dennoch muss man dann ja festhalten, Daniel Klose und Dragutin Horvat, wenn wir mit den beiden einsteigen, die schaffen es eben trotzdem, trotz dieses großen Niveaus in der Gruppe, 8 von 10 Spielen für sich zu entscheiden und locker flockig ins Achtelfinale zu gehen.
Ja, ganz genau. Also über 10 Spiele am Ende 8 Siege zu holen, das zeugt auch echt von einer unfassbaren Konstanz. Und ich glaube, denjenigen, den man hier wirklich nochmal besonders herausheben kann, das ist auch Daniel Klose. Also spielerisch wirklich also fantastische 2 Tage. Ich glaube, passt auch gerade zu der Form, die er jetzt auch hinten raus auf der Challenge-Tour immer mal durchblitzen lassen hat. Ja, weil dann natürlich dieses große Highlight, das 6-0 jetzt heute gegen Felix Springer, wo er dann 105 spielt, der kann das. Und ja, das zeigt er jetzt eben auch hier bei der Super League. Aber war ja nicht der einzige 100er Average. Es gab ja direkt noch einen Whitewash heute über Liam Mendel-Lawrence, der trotz dieses Whitewashs eben heute 3 Siege holen konnte und damit ja noch gerade so in die Achtelfinals sich spielen konnte. Aber Klose und Horvat, ja, am Ende irgendwie nicht überraschend auf 1 und 2, aber ja, irgendwie schaffen sie es wirklich durch diese unfassbare Konstanz, die eben beide an den Tag legen, jedes Jahr wieder relativ, naja, ruhig durch diese Gruppenphase auch zu spazieren.
Ich denke auch bei Klose gerade dran. Ich habe noch den Bericht des heutigen Mittwochs geschrieben und musste mich dann irgendwie dazu entscheiden, welche Namen kommen jetzt in diese Überschrift hinein. Wäre doch an so einem letzten Spieltag viel passiert. Dann hat es mir Paul Krone mit 5 Siegen, kommen wir gleich zu, sehr leicht gemacht. Daniel Klose hat halt eben ein Spiel verloren, noch heute gegen Dragutin Horvat. Aber ansonsten muss man ja echt sagen, der hatte heute richtig was vor. Auch gegen André Velgen, 95 plus, noch gespielt. Also der hat in den ersten beiden Spielen direkt komplett ernst gemacht. Und vielleicht, wenn wir später dann auf das Achtelfinal, auf die Paarung genauer gucken, traust du dem das denn jetzt aber auch zu? Weil klar, Daniel Klose ist ein Spieler gewesen, der in der Vergangenheit auch immer zum erweiterten Favoritenkreis sicher gezählt hat, spätestens als er die Tourkarte geholt hat. Aber mehr als Halbfinale war hier in der Super League nicht drin bislang. Aber für mich natürlich eigentlich neben Paul Krone auch klar favorisiert. Muss aber auch feststellen, ich glaube, die beiden sind auch in der gleichen Hälfte des Draws, fällt mir auf. Aber kurzum, kann Klose das hier ziehen bis zum Ende?
Oh, das ist eine schwere Frage. An sich würde ich sagen, er hat das Zeug dafür. Hat mich, glaube ich, wir haben eben schon Krone herausgehoben, der natürlich jetzt mit noch weniger Druck hier an den Start gehen kann, alleine weil er eben die Quali auch für Lakeside schon an den Start bekommt. Ne? Und irgendwie hatte ich bei ihm auch das Gefühl, boah, der geht hier trotzdem mit einer Menge Selbstbewusstsein hin. Irgendwie. Ich traue es einem Daniel Klose auf jeden Fall zu, aber du hast schon gesagt, so in der K.O.-Runde tat er sich häufig gegen die ganz großen Namen dann schon häufig schwer. Und das ist für mich eine Frage. Ich glaube, das Halbfinale wird er wieder erreichen. Für mich macht sich so ein bisschen auch im Duell mit Krone ehrlicherweise oder vielleicht auch nochmal ein Horvat aus. Ich bin wirklich gespannt. Ich traue es einem Klose zu. Ich bin da jedenfalls immer noch so baff, auch selbst nach dem Tourcard-Verlust, spielt er eigentlich genau dieses Niveau auch weiter. Also da war jetzt kein Frust oder sowas nach diesem Tourcard-Verlust zu sehen, sondern Klose spielt einfach sein konkretes Niveau und fällt in den seltensten Fällen von diesem Niveau ab. Eher gibt's so bestimmte Sprünge nach oben als nach unten und diese Konstanz kann natürlich reichen, um die Super League zu gewinnen.
Meinem Zettel steht, Klose macht Pro-Tour-Sachen. Ist so meine
Ja.
Überschrift für Gruppe A gewesen. Absolut. Also Der hat das Niveau nicht verloren, hat die Next Gen verdient als Ranglistenerster abgeschlossen und das wäre schon auch eine verdiente Krönung irgendwo, wenn er das hier durchziehen kann. Wir haben jetzt mit Klose und Horvath gestartet. Es gab nach Tag 1 zumindest eine kleinere Überraschung darin, dass Moritz Bormann auf Platz 3 stand, vor André Velge und vor allem Liam Mendel-Lawrence. Und das hat sich dann heute ein bisschen gewendet. Liam Mendel-Lawrence hat wirklich durchgezogen, hat sich von diesem gestrigen Tag, will man fast sagen, erholt, wo er so gut gespielt und doch so wenig Zählbares herausgeholt hat. Liam Mendel-Lawrence, wirklich Spieler, der, du sagst ja auch schon, WDF-WM auch wie Krone schon in der Tasche hat. Aber ja, was der heute auch noch mal aus seiner Leistung rausgeholt hat, alle Achtung.
Ja, Liam hat heute richtig gut performt. Das hat richtig Spaß gemacht und hat eben, wir haben ja schon gesagt, trotz dieses unfassbaren guten ersten Tages eigentlich spielerisch, eben überhaupt gar nicht an spielerischem verloren, sondern zumindest was die Siege ansieht, angeht, da noch ordentlich dran was getan. Am Ende 3 Siege aus 5 Spielen noch mal geholt und sich damit eben an Bormann dann noch vorbei gemogelt. Dazu muss man natürlich auch sagen, Bormann am zweiten Tag sogar gar keinen Sieg mehr eingefahren. Das war natürlich verdammt ärgerlich für ihn, der wirklich auch für sein Debüt trotzdem sich hervorragend präsentiert hat. Aber Lawrence, also was mich da natürlich irgendwie, gerade dieser 6-1-Sieg über André Velge, ne, so im direkten Duell, was auch so diese K.O.-Phase angeht, war unfassbar wichtig. Also 95, 96 gegen so einen Routinier wie Velge dann gespielt. Liam Mendel-Lawrence macht gerade richtig Spaß. Der hatte ja so letztes Jahr, auch wenn er sich, wenn er es dann noch zu Lakeside geschafft hat, schon spielerisch so ein kleines Loch gehabt, aber hat sich da richtig gut wieder rausgebissen, wieder mit einer Selbstverständlichkeit Lakeside sich für Lakeside qualifiziert und irgendwie hat er aber hier trotzdem weiterhin Bock, Super League zu spielen. Irgendwo habe ich jetzt aber auch gelesen, so richtig Bock auf Darts-WM mit dem Ali Pelli hat er ja auch nicht, ne? Weil er rechnet sich schon, glaube ich, bei Lakeside auch ein bisschen was aus. Also ich bin gespannt.
Ja, das sind Entscheidungen, die irgendwann zu
nicht
treffen
leicht
sind.
Ja.
Die sind dann vielleicht am Freitagabend.
Weiß Bescheid.
Ja, Freitagabend sind die Entscheidungen vielleicht dann konkreter zu treffen. Aber ja, auch gegen einen Veteran wie Horvath, den
auch noch
Alltimer
geschlagen.
Der Super League, 94er Average am Ende da 100 schön trocken in 2 Darts rausgenommen und Dankeschön. Entscheidendes Spiel heute gegen Felix Springer, dann auch relativ früh mit 6-4 gezogen. Auch da dann in 15 Darts abgeschlossen. Also ich finde, es sind immer so ein paar Lecks dabei, wo dann irgendwie so 2 Aufnahmen auf doppelt dabei gehen und man weiß gar nicht, woher das kommt. Und es ist die Frage, ob man das dauerhaft abstellen kann. Aber das Grundniveau, was der hier heute und gestern vor allem auch gezeigt hat, das ist dann schon aller Ehren wert. Jetzt müssen wir noch André Velge mit ins Boot holen. Du hast ihn quasi angesprochen, weil er gegen Mendel-Lawrence zwar verloren hat, aber sonst seine Siege eingeholt hat irgendwie wieder. Ich habe mir zu André Velge hier nichts aufgeschrieben. Es ist einfach, der cruist so durch diese Gruppe A, holt so seine paar Siege ein und steht genauso wie letztes und vorletztes Jahr locker im Achtelfinale. Das, ich weiß nicht, was du dann noch analysieren möchtest.
Nee, also auch da kann man, glaube ich, wirklich nur sagen, der Mann steht immer noch voll im Saft, ne? Also Daniel, gerade dieser Sieg über Daniel Klose, ne? Dieses 6-4, wo der mit einem 93er Schnitt dann noch Klose schlägt, der kann hier in diesem Feld jeden schlagen. Und das hat er auch im letzten Jahr gezeigt, diese Quali aus dem Nichts für die Super League, ne? Und sich dann aber sofort in die K.O.-Phase spielen. Niemand hatte Velge noch auf dem Schirm. Also man wusste, klar, der kann auf jeden Fall noch gute Darts spielen, aber dass er sich hier zum zweiten Mal jetzt auch durch dieses Feld noch mal beißt, oder nicht nur beißt, sondern auch wirklich mit einem richtig stabilen Grundniveau, das ist aller Ehren wert. Und ich glaube auch ehrlicherweise, in der K.O.-Runde ist mit ihm zu rechnen, mit diesem Grundniveau, oder? Oder was sagst du? Also dieser André Velge, der hat noch nicht fertig.
Also ich tue mich schwer, weil ich so sage, das wird reichen, um vielleicht auch irgendwie zu kitzeln. Wir hatten, glaube ich, auch einen Matchstart gegen Nico Springer. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Und ich habe dann auch gedacht, so ja, der kann so einen Sieg ziehen, aber wird das bis zum Ende durchbringen und reicht dann dieses Grundniveau aus, um also an sich, wenn du halt so diese Mitte 80 bis 90 spielst, dann kannst du die Super League gewinnen. Das ist keine Frage. Ja. Aber ich befürchte irgendwie, dass es immer einen geben wird, der dann halt einen draufsetzt und das Welge das vielleicht dann nicht mitgehen kann. Aber die Mittel hat er hier in dieser Gruppenphase auch gezeigt. Also gerade vor allem, weil es 5 Spiele am Tag sind und ab morgen ist dann ein Spiel, klar am letzten Tag nochmal 3 Spiele. Ich tue mich damit sehr schwer mit. Also ich müsste jetzt auch mal gucken, gegen wen spielt er im Achtelfinale. Jurij
Gegen Jorik
Kovkaz.
Hofrins, das ist schon hart. Also
Generationenduell später sicher ein Thema. Also ja, klar, wenn das zieht, dann geht die Tür vielleicht auf, aber ist ja eigentlich fast auch ähnlich wie gegen Nico Springer. Also das ist schon ganz spannend. Also, ob das wieder so ein 6:5-Ding wird,
ja.
wo der alte Welge zeigt, vor allem alter Welge. Wir reden auch immer über die Bremer, als wären die kurz vorm Renteneintritt. Ne?
Ja.
So ist
Ja,
es ja auch nicht.
ich glaube, auf die Achtelfinals gucken wir gleich nochmal, aber ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall auf eine richtige Hammerpartie freuen. Auch für Hofgens natürlich komplett Neuland, ne? K.O.-Runde, das erste Mal. Auch das, da muss man natürlich sich das genau anschauen, wie er sich dann in der ersten K.O.-Runde in der Super League beweist. Und da mache ich mir bei Welgewirre darum gar keine Sorgen, ne? Also Nerven wird er haben.
Das definitiv. Machen wir die Gruppe vielleicht nochmal zu mit Blick auf Moritz Bormann und Felix Springer, den wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen hatten bislang. Also klar, Bormann hatte ich mir auch aufgeschrieben, das direkte Duell gegen Welge, das tat ziemlich weh.
Ja.
Da hat er einige Doppelchancen ausgelassen, da hat er 40 Rest, kann er mit 3 Aufnahmen nicht löschen. Später dann 2 Aufnahmen für 20 Rest, die nicht ausreichen. Und ja, da war dann das Kind schon in den Brunnen gefallen, als er dann nochmal mit ein, zwei Breaks sogar das Spiel verlängert, aber eben nicht drin bleiben kann. Ich glaube, da ist dann wirklich auch so ein bisschen das Ding zugegangen. Auch klar, gegen Liam Mendel-Lawrence war es ein deutliches 2:6. Bei Felix Springer war es für mich ähnlich wie wir es bei Liam Mendel-Lawrence gesagt hatten. Der hat nach dem ersten Tag auch einen Schnitt von 87. Steht als Gruppenletzter da. Heute gefühlt ein bisschen abgefallen. Also durchaus so am ersten Tag hatte dieses 6:5 gegen Liam dann auch sogar ein Matchstart gegen Daniel Klose gehabt. Das wäre natürlich wahrscheinlich ein Gamechanger gewesen für den
Ja.
zweiten Tag, mit 2 Punkten da rein zu starten. Eine 170er Checkout gegen André Welger hatte ich mir aufgeschrieben, wo das Spiel dann verloren hat an Tag 1. Aber wie bewertest du das jetzt bei Felix Springer? So dieser zweite Tag leider etwas abgefallen und ja, wo es für Felix Springer hingeht.
Ja, also du hast ja schon dieses 5 zu 6 gegen Daniel Klose angesprochen. Das ist natürlich schon so ein kleiner Mini-Neckbreaker natürlich, ne? Was wäre, wenn? Das ist auch nicht das einzige Spiel, was relativ knapp war. Ich meine, er hat gute Spiele gegen André Welge gezeigt, wo er am Ende 4-6 mit einem 94er-Schnitt verliert. Auch gegen Liam Mendel-Lawrence 4-6 verloren. Das sind Spiele mit 5 bis 10% mehr auf dem Kessel, dann geht da was. Oder hätte das Momentum sich gedreht. Natürlich, man hat auch so ein bisschen Glück bei diesem Sieg über Moritz Bormann, wo am Ende ein 71er Schnitt gereicht hat. Aber also, Felix Springer muss sich auf gar keinen Fall verstecken. Für sein Debüt in der Super League waren das zwei richtig solide Tage, auf denen sich aufbauen lässt. Und also ich ziehe insbesondere sehr viel Positives aus den Auftritten von Felix Springer und glaube auch, dass wir von ihm noch echt viel sehen werden. Also auch gerade dieser Decider über Liam Mendel-Lawrence, ne, den er dann für sich entscheidet und da auch Nerven zeigt, da geht schon was. Auch wenn natürlich er jetzt auf diese absolute Hammergruppe getroffen ist und da sich erstmal durchzuspielen, das ist natürlich sowieso verdammt schwer.
Ich glaube, die Identität mit Nico Springer, was Wurfstil, Darts und alles
Ja.
Weitere anbetrifft, die ist ja viel zitiert. Ich finde aber bei Felix Springer manchmal so geil, der gibt einem ja wirklich gar nichts manchmal. Also, der ist ja wirklich so 180 geworfen, flupp, zack, Darts wieder raus, 3 Darts am Doppel vorbei, dann kommt so ein Ziehen des Mundwinkels so ein bisschen. Auch bei Moritz Bormann, das Spiel war dann ganz lustig, weil dann kurz vom Streamingboard rübergeschwenkt wurde. War auch eher so ein Kopfschütteln dabei und sorry, das willst du ja als unterlegener Spieler auch immer nicht haben, dass sich der Gegner da so entschuldigt für, aber ja, wollte ich auf jeden Fall mal unterbringen, ist
Ja.
echt auch ein ja, sehr ruhiger Zeitgenosse, der so sein Ding für sich macht und aber ja, wahrscheinlich auch vielleicht ja genau der richtige Weg für ihn. Wir werden das verfolgen. Auch nächstes Jahr wird er sicherlich Next Gen Development Tour weiter mit dabei sein. Und ein Spieler, der ja, so ein bisschen neu auf die Landkarte aufgetaucht ist. Da wechseln wir jetzt schnell in die Gruppe B. Wir müssen über Mika Donnewert reden, finde ich. Also das ist, hat die Gruppe B nicht gewonnen. Franz Rötsch setzt sich am Ende durch. Die beiden direkten Duelle gehen an Franz Rötsch. Aber Mika Donnewert, ja, hat direkt am ersten Tag mit 4 Siegen geglänzt und dann am zweiten Tag gleich damit weitergemacht. Das war so ein Spieler, wo man eher vielleicht gedacht hatte, ja, hinter Klönhammer und Troppmann, der könnte sich am ehesten Platz 4 sichern. Jetzt steht er hier an Platz 2 und ja, auch leistungstechnisch. Wo kam das her? Keine Ahnung.
Ja, man darf nicht vergessen, ich glaube, 17 Jahre ist der Mann alt, ne? Oder der Junge alt. Es ist brutal. Also 8 Siege aus 10 Spielen, am Ende nur 2-mal gegen Franz Rötsch verloren. Das heißt, der hat Routiniers wie Michael Klönhammer 2-mal geschlagen, Kevin Troppmann mehrfach schon auf der European Tour gespielt, 2-mal geschlagen. Also, was der hier geliefert hat, natürlich möchte man meinen, bestimmte Siege wären gegen andere Spieler vielleicht nicht zustande gekommen, aber komplett egal. Also, der hat diese Gruppe mit dominiert. Ja, wie gesagt, beim Debüt mal sowas von Full-on-Leistung gezeigt. Ich war echt beeindruckt. Ja, natürlich, ich meine, selbst gegen Franz Rötsch bei diesem 5-6, ne, da zeigt er mit eigentlich sogar seine beste Leistung. Verliert dann im Decider ausgerechnet. Auch da wäre was gegangen. Also jeden einzelnen Spieler kann der hier nicht nur ärgern, sondern ihn unter Umständen sogar schlagen. An sich würde ich sagen, spielerisch, aber auch mit vielleicht einer der dankbareren Gruppen, was seine Leistung natürlich auf gar keinen Fall schmälern soll. Also Donovan hat sensationelle 2 Tage gespielt und ist hier absolut ja, gleichwertig in dieses Achtelfinale eingezogen, mit genauso vielen Siegen wie ja der Tabellenführer Franz Rötsch, ne?
Ja, und klar, am Anfang, ich glaube, das erste Spiel ist direkt so der Auftakt, den du dir dann natürlich wünschst, im Decider gegen Kevin Troppmann gespielt. Troppmann verpasst 3 Darts auf Doppel und er kann dann doch noch zuschlagen, nachdem er selbst eben eine Reihe Matchstarts verpasst hat. Das ist dann, glaube ich, schon auch so ein Settler für dich. Ne? Kommst in deine erste Super League, triffst sie direkt auf Kevin Troppmann, der letztes Jahr auch im Viertelfinale stand, und dann denkst du, ja, mal gucken, wo stehe ich jetzt hier, und kannst ihn dann aber direkt schlagen. Und was mir dann auch so auffällt, wenn ich so die Averages durchgucke, er hat ja auch so Levels im Spiel, dass halt so die Spiele, die seinen Average heruntergezogen haben, die hat er ja gewonnen. Also es waren 6-4 Erfolge gegen Klönhammer und Kuhn, wo er 74 und 71 spielt. Das sind halt Spiele, die er trotzdem gezogen hat. Und dann die Frage natürlich immer ist, hätte er mehr gebraucht, hätte er wahrscheinlich auch mehr gezeigt. Also da trügt dann vielleicht so ein bisschen der Gesamtschnitt über die Gruppenphase hinweg, weil er selbst diese Spiele für sich entscheiden konnte. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was aus der Geschichte noch alles wird. Fand auch geil im Kommentar, ich weiß nicht, ob du ein Spiel von ihm sehen konntest, aber es wurde darüber gesprochen, dass Dimi Vandenberg sein Lieblingsspieler sei. Und ich finde auch, dieses Stage-Game hat er komplett schon rausgehabt. Also, dass der 17 ist, siehst du da ja in keiner Form. Der nimmt sich Zeit vor wichtigen Aufnahmen. Dann auch so eine coole Geste mit diesen weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber er schiebt sich immer so mit 2 Fingern so das Kinn hoch. Also wirft eine Aufnahme und dann guckt er so mit leicht gesenktem Kopf Richtung Board, und beim nach vorne gehen schiebt er so das Kinn hoch, so als Kopfhochsignal. Also irgendwie hat er auch diese ganzen Bühnenspielchen schon so volle Kanne drauf, aber weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgen konntest oder wie du das wahrgenommen hast.
Ja, also grundsätzlich, ich habe nicht so viel von ihm gesehen tatsächlich, aber also das, was ich gesehen habe, war auch tatsächlich unfassbar professionell. Also wie du schon richtig meintest, diese 17 Jahre, die sieht man ihm vom Auftreten her absolut nicht an. Das wirkt so, als wäre der schon seit 5 Jahren hier dabei und würde nichts anderes machen. Der wirkte unfassbar fokussiert, und das hat
ich habe das Gefühl, der sieht älter aus als wir beide. Das sind ja immer so diese Youngsters, diese Youngsters auf der Development Tour, und man guckt so und denkt sich, hä? Was? Er noch?
Überreif.
Er fängt da gerade erst an.
Genau, er fängt gerade erst an. Aber wie, sorry, ne? Also, naja, alles gut. Mehr habe ich dazu sogar gar nicht zu sagen. Ich habe jetzt auch, als einzige Schwachstelle war wirklich dieser Moment, als er diesen Matchstart dann gegen Franz Rötsch hatte, so, ne? Den er dann verpasst hat. Das wäre noch der Moment gewesen, der diese 2 Tage noch gekrönt hätten. Aber ich bin sehr gespannt, wie er sich dann auf der Bühne im Achtelfinale präsentiert und welchen Donovan wir da sehen werden.
Ja, auch am heutigen Tag dann nochmal im Spiel gegen Troppmann, checkt er 120 zum Match. Ich hatte mir im Duell gegen Klönhammer aufgeschrieben, das zieht er dann hinten raus, weil er 15 und 14 Dart spielt. Also das war dann schon alles sehr, sehr beeindruckend von Mika Donnewert und damit Platz 2 hinter Franz Rötsch. Und das war so ein Spieler, bei dem wir auch in der Vorschau hier von Marvin und Kevin gesagt haben, da kann natürlich alles passieren. Und es ist auch alles passiert. Zwischen 69 und 97 war alles dabei. Letzten Spiel dann, warte mal, 1-6 gegen Troppmann, hier stimmt ja gar nicht. Hatte ich mir was Falsches aufgeschrieben, aber ja, Franz Rötsch, ein Spieler, der, wenn ich über Levels bei Mika Donnewert gesprochen habe, extrem nochmal in beide Richtungen gegangen ist, aber vor allem nach oben auch.
Ja, ganz genau, vor allem nach oben. Ich habe auch immer das Gefühl, Franz Rötsch ist so ein Spieler, der kann sich, der passt sich häufig an das Niveau seines Gegners an. Also wenn ich muss da immer auch noch an dieses Match bei seinem ersten European Tour Turnier gegen Rob Cross,
da denkt jeder den dran. Rausnimmt.
Natürlich, aber so hat das Gefühl hatte ich auch durch diese 2 Tage Gruppenphase. Wenn sein Gegner 90 spielt, dann spielt er halt 97. Wenn sein Gegner aber 75 spielt, dann kann das eben auch noch mal darunter gehen. Also, aber am Ende natürlich trotzdem souverän sich hier durchgesetzt, am ehesten noch die Konstanz zumindest unter den Siegen gezeigt. Und da waren ja auch anständige Spiele dabei, ne? Also dieser 6-1-Erfolg über Klönhammer, 6-1, 6-3 gegen Jan Schmidt mit einem 90er. Das war in Ordnung, aber jetzt gilt's halt, ne? Und jetzt ist do or die und jetzt muss er die Leistung im Achtelfinale sofort zeigen. Gegen wen er spielt, gucken wir gleich drauf. Aber ja, ich glaube, Mindestziel erfüllt, K.O.-Runde. Jetzt gilt es eben daran anzusetzen. Wird nicht leicht. Bei Rötsch habe ich auch, wie du schon eben, wie ich eben bei dir, glaube ich, schon rausgehört habe, auch so ein kleines Fragezeichen immer über dem Kopf.
Weil eben irgendwie dieses Offgame mal dabei sein kann, ich glaube nicht, dass das in der K.O.-Phase jetzt in der drastischen Form passiert wie jetzt. Klar, ich glaube, am ersten Tag, da war auch ein bisschen die Luft raus, dieses 1-6 gegen Kevin Troppmann, hab's nochmal nachgeguckt, war doch richtig aufgeschrieben. Also man muss ja auch wirklich den Überblick behalten bei diesen ganzen Spielereien. Aber ja, das ist schon, habe ich schon ein bisschen Zweifel, ob Franz Rötsch das bis zum Ende durchziehen kann. Also das Niveau hat er in bestimmten Spielen, aber auch eben nicht in jedem Spiel. Und dann ist eben gefragt, hast du dann ein so großes Grundniveau, dass du sagen kannst, ja, auch dieses schwächere Spiel kann ich dann ziehen. Das hat in dieser Gruppe B vielleicht noch funktioniert. Aber da wird es, glaube ich, in der K.O.-Phase dann ein bisschen enger. Aber klar, trotzdem ist er hier als Gruppenerster vorangegangen. Hat deswegen natürlich auch, was das Draw angeht, gewisse Chancen auf seiner Seite. Das ist als Gruppenerster einfach so. Und da bin ich dann mal sehr gespannt. Wen haben wir jetzt noch so in dieser Gruppe? Wir haben Michael Klönhammer und Kevin Troppmann, die noch weitergekommen sind. Und das ist ja auch deshalb ein spannendes Ding gewesen, weil Klönhammer nach dem ersten Tag auf einem einzigen Punkt stande. Ne? Und am Ende Troppmann, der nach dem ersten Spieltag auf 4 Punkten steht, trotzdem überholt hat. Nehmen wir uns da mal mit, wie geht das denn?
Ja, das war ja generell auch eine richtige schlechte Ausgangslage für Michael Klönhammer. Du hast schon gesagt, nur ein Sieg quält sich da gegen Kevin Kuhn zu einem 6-4. Beide Spieler da auch unter der 80er-Marke an Tag 1. Und 3 Spieler waren ja direkt sogar schon bei 4 von 5 Siegen am ersten Tag. Ne? Mit Troppmann, mit Rötsch, mit Donnewert und mit Troppmann. Genau. Das heißt, ja, es hieß irgendwie, yo, jetzt geht der Kampf um diesen Platz 4 los. Dass Klönhammer hier sich aber sogar noch an Troppmann vorbei sneakt, schon Wahnsinn. Liegt natürlich auch direkt am direkten Vergleich. Troppmann spielt gegen Klönhammer mal eben 67 Punkte, das schlechteste Spiel dieser gesamten Gruppe. Da hat nämlich Klönhammer dann natürlich auch so ein Stück weit das Glück auf seiner Seite. Aber er zeigt natürlich auch generell an diesem Tag ein anderes Gesicht. Das waren jetzt nicht die massiven Averages, das waren halt solide Siege. Er hat die Pflicht getan gegen einen in dem Spiel leider schwachen Jan Schmidt, reichen 79 Punkte für einen souveränen Sieg. Auch Franz Rötsch konnte er dann im Decider schlagen, der dann auch gerade so an der 77 nagt. das Timing und so eine Prise Glück waren da einfach auf seiner Seite. Aber dennoch, ja, am Ende steht eben wieder die K.O.-Runde, wie auch im letzten Jahr, nach diesem Schrecken am ersten Tag. Und ich glaube, alles andere ist Klönhammer auch egal. Wir wissen, was er spielen kann. Das haben wir in der gesamten Saison auf der Next Gen gesehen. Ich meine, er war ja auch der Top-Gesetzte in dieser Gruppe. Deswegen würde ich mir jetzt um ihn auch gar nicht so große Sorgen machen. Aber ja, die Aufholjagd, die sprach für ihn.
Entscheidend heute der 25 Data zum 5:3 gegen Jan Schmidt. Den nimmt man dann aber halt echt gerne mit.
Natürlich.
Das muss man einfach so sagen. Am ersten Tag ging es halt mit der Niederlage gegen Jan Schmidt los. Und dann ist natürlich klar, dass es auf dieses Duell am zweiten Tag auch direkt ankommen wird. Es wurde ja in der gleichen Spielreihenfolge dann auch gespielt. Und dieses Spiel zieht er dann gegen Rötsch eben einen 2:5 Rückstand auch gedreht. Das war dann wirklich stark. Auch 18, 18, 13, 19 dann hinten rausgespielt. Also da waren dann auch die Matchstarts von Franz Rötsch noch ein wenig beteiligt, sodass das in Gruppe B dann relativ schnell seinen Gang gegangen ist. Auch ja. Michael Klönhammer, der sich hier auf Platz 3 vorsneakt, du hast es so richtig ausgedrückt, weil Kevin Troppmann, da weiß ich irgendwie nicht, wohin mit ihm, weil fällt gegen Klönhammer unter den 70er-Schnitt 1:6, verliert dann auch das letzte Spiel gegen Franz Rötsch in dieser Deutlichkeit, dadurch die Leckdifferenz dann tatsächlich noch gegen Klönhammer verloren. Und eigentlich hatte ich mir nach dem ersten Tag ganz, ganz andere Sachen aufgeschrieben. Ich habe den einzigen 10-Data des Turniers turniert. Ich habe mir gegen Jan Schmidt eine Serie in 13, 13, 14, 13 Darts hintereinander weg aufgeschrieben, wo Kevin Troppmann für mich eigentlich gezeigt hat, jo, sowas wie Viertelfinale letztes Jahr ist drin. Und jetzt nach diesem zweiten Tag sackt dieses Kartenhaus irgendwie in sich zusammen. Ich weiß nicht, wo ich das einsortieren soll.
Ja, du hast absolut recht, weil ehrlicherweise hatte ich beim ersten Blick auf die Gruppen vor diesen zwei Tagen auch so den ersten Gedanken, so ein Troppmann, der kann ja auch unter Umständen um den Gruppensieg mitkämpfen mit einem Rötsch. Und ja, also gerade dieser zweite Tag war dann doch brutal schwach aus seiner Sicht. Du hast schon gesagt, das 1-6, also sehr viele hohe Niederlagen auch insbesondere. Ne? Das,
aber der einzige Sieg 6-0 gegen Jan Schmidt, das dann wieder.
Da holt er dann wieder ein bisschen was raus, aber dann gegen den Tabellenletzten Kevin Kuhn, der damit den einzigen Sieg feiert, auch 2-6 unnötig verloren. 1-6 gegen Klönhammer mit 67er Schnitt, 1-6 gegen Rötsch. Das sind in der Deutlichkeit. Ja, Niederlagen, die könnten dir so einen K.O.-Platz dann im Zweifel auch mal kosten, wenn da ein fünfter Platz oder ein Gegner dich auch mal richtig vom Platz 5 pusht. Da hat er jetzt Glück gehabt, dass das nicht der Fall war mit Jan Schmidt, der in Anführungszeichen nur 3 Siege holt. Nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Was anderes kann man, glaube ich, bei Troppmann nicht sagen. Ja, da muss auf jeden Fall ein riesiger Schritt jetzt passieren in der K.O.-Runde, dass es da weitergeht. Dass er das Zeug hat, hat er ja auch wieder in Glimpses gezeigt. Also am ersten Tag spielerisch, du hast in Teilweise schon skizziert, dann kann der jeden schlagen.
Ich habe gerade auch nochmal Dart Connect durchgesichtet und er hat alle 5 Spiele gewonnen, wenn der Gegner unter 80 gespielt hat und alle 5 Spiele verloren, wenn der Gegner über 80 gespielt hat. Also das ist quasi für die K.O.-Runde ein schlechtes Zeichen, aber dennoch soll jetzt auch nicht zu negatives Bild malen, weil er hat trotzdem auch in 4 Spielen heute über 80 gespielt, waren einfach auch Gegner dabei, die dann in dem Spiel jeweils etwas stärker gespielt haben, aber sicher hat er sich mehr ausgemalt und wird dann auch mehr Anspruch an die K.O.-Phase ab morgen haben. Das wird definitiv so sein. Ja, Kevin Kuhn, der ist in der Gruppe etwas abgefallen, aber gar nicht mal so merklich. Also ich glaube, um den hatte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Sorgen gemacht, weil wir auch eingangs in der Vorschau gesagt haben, ja, den hat der Master-Out-Sieg hier schon so ein bisschen hingetragen und dann gab es auch am ersten Tag keinen Sieg für Kevin Kuhn, aber jetzt so am zweiten Tag hat eben seinen Sieg gegen Kevin Troppmann geholt, hat auch echt spannende Spiele noch gegen Donnewert und Schmidt gehabt, wenngleich da auch das Niveau dann etwas runtergegangen ist, aber zumindest diesen einen Sieg dabei und ja, Jan Schmidt, der irgendwie ab diesem ersten Spiel dann heute auch der Geschichte hinterhergelaufen ist, ne?
Ja, ganz genau. Also da ging einfach jetzt leider nicht mehr viel. Auch da spielerisch, ich glaube, in Ordnung das Niveau gezeigt. Aber dann einfach ja zu viele Ausreißer nach unten. Viel im unteren 70er-Bereich dann auch verloren. Ich denke da an das 0-6 gegen Kevin Troppmann zum Beispiel, wo er dann selbst nur 67 spielt. aber auch mehrfach dann, wie gesagt, im unteren 70er-Bereich Spiele, die er auch mit seinem normalen Niveau, was er häufig auch auf der Next Gen gezeigt hat, dann auch solche Spiele kann er für sich entscheiden. Aber ja, auch da Debüt sollte einfach nicht sein und am Ende ja, hat sich da auch einfach mit Troppmann, der bessere Spieler, diesen vierten Platz gerade noch so gesichert. Oder was heißt gerade so, am Ende lagen dazwischen ja auch zwei Siege. Ich glaube jetzt, so richtig eine Riesenüberraschung gab es in der Gruppe jetzt auch nicht, ne? Also irgendwie haben sich die Favoriten entweder durchgemogelt oder sich auf jeden Fall in die K.O.-Runde gespielt. Mit Kuhn und Schmidt haben, glaube ich, zwei Spieler ganz wichtige Erfahrungen gemacht, was ihre Darts-Karriere angeht. Und naja, die werden auf jeden Fall, glaube ich, noch viele positive Erinnerungen jetzt auch aus dieser Super League mitziehen.
Das glaube ich auch ein wunderschönes Schlusswort für die Gruppe B und damit Halbzeit hier so ein bisschen in unserer Analyse auch. Können wir rübergehen in die Gruppe C? Und ja, da war am ersten Tag dann auch Paul Krone der Favorit, einmal geschlagen von Jorik Hofgens, aber am zweiten Tag hat er eben die perfekte Ausbeute geholt, 5 Siege, am Ende 9 aus 10 Spielen gewonnen. Ja, am ersten Tag 4x90+ gespielt, am zweiten Tag dann jetzt auch das erste Spiel 100+. Also der legt schon auf und hat gezeigt, dass er hier als absoluter Favorit auf den Titel gelten darf, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, drei Spiele insgesamt unter der 90er-Marke gespielt, einmal die 100 geknackt und selbst, also du hast ja schon dieses Spiel gegen Jorik Hofgens angesprochen, Hofgens und Krone, die sich's ja richtig gegeben haben. Das war eine richtig, richtig tolle Partie, wo sich der Youngster im Youngster-Duell am Ende durchgesetzt hat. Ja, und also ich glaube, das war eben auch so diese Geschichte dieser Gruppe, ne? So dieser Zweig, oder wir kommen gleich noch zu Jared Becker, ja. Aber
Geschichte der Gruppe. Okay.
vielleicht doch nicht die Geschichte der Gruppe, aber so
Ja.
natürlich dieser Zweikampf zweier Spieler, die wirklich zwei richtige Sahnetage erwischt haben. Auch Jorik Hofgens mit seinem Debüt, unfassbar, was der hier gespielt hat. Auch direkt von Anfang an, wie gesagt, dieser Sieg über Paul Krone, das war wirklich besonders. Und ja, Krone wiederum hat, glaube ich, auch absolut gezeigt, warum er trotz seiner Lakeside-Qualifikation auch zu den durchaus Favoriten gehört, was jetzt auch diesen Super League-Sieg angeht. Ich glaube, da würdest du nichts anderes sagen, oder?
Nee, da können wir vielleicht auch hinten raus das auf die
Ja,
Vorschau
sicherlich.
vertagen. Da haben wir sicherlich zu Paul Krone noch ein paar Ideen. Ist, glaube ich, auch qualitativ einfach der wirklich in aller Regelmäßigkeit dann auch mal eine 11-Data dazwischen raushaut. Also dieses Peak-Niveau ist von Paul Krone sicherlich das Beste. Es ist die Frage, ob er so in den Edgy-Spielen es dann ziehen kann. Ich meine, letztes Jahr die Super League war ja natürlich auch schon ein klasse Ding von Paul Krone. Also ja, das geht nahtlos weiter. Aber ich finde auch, Jorik Hofgens ist vielleicht der Mann, über den wir hier an der Spitze dann hier intensiver sprechen können, weil ich habe auch zu diesem Spiel gegen Krone aufgeschrieben, einmal diese 6 perfekten Darts, wo er 2x177 wirft, dann checkt er die 170, checkt die 144 direkt im Leck danach, also da war ja wirklich alles drin im Decider, fast noch 147 nachgelegt und Krone verpasst dann die Matchdarts. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe es mich nicht geguckt, wie man bei 36 Rest 5 Punkte erzielen kann. Ich hatte vermutet Doppel 1 und 3. Ich habe es nicht geguckt, leider, in diesem Spiel. Aber du kannst mir auch nicht jetzt aushelfen an der
Nee, leider
Stelle.
nicht.
Schade, das müssen wir dann vielleicht nochmal irgendwie uns im Real Life anschauen. Ja, aber auch Jorik Hofgens an diesem ersten Tag 3x90+ gespielt. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, die ersten 6 Spiele hat der, glaube ich, jedes Mal mindestens ein High-Finish dabei. Da ist ja alles dabei gewesen bei ihm.
Ja, und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, der gewinnt vier Decider. Das ist auch nochmal ein Mentalitätsmonster, auch gegen direkte Gegner. Ne? Also einmal gegen Paul Krone, das haben wir schon gesagt, gegen Jared Becker, der sich am Ende noch durchgebissen hat in die Playoffs, gegen Steven Noster irgendwie, der eher Matchstart sogar gegen Hofkins verpasst, und gegen Patrick Klingelhöfer. Also alle Spieler, die auch Ambitionen hatten, jetzt diese K.O.-Runde zu sichern. Und Hofkins, der kommt jetzt hier zum ersten Mal zur Super League und schlägt eben diese ganzen Spieler mit teilweise echt viel Erfahrung. Ein Spieler, der, glaube ich, in diesem Jahr aus deutscher Sicht mit die größten Schritte nach vorne gemacht hat, kann man, glaube ich, sagen, was die Next Gen so betrifft. Wirklich Hut ab. Ich glaube, Wenn es nicht dieses Interview gegeben
Wenn
hätte,
es nicht dieses Interview gegeben hätte, sehr
dann
schön.
könnte man sich jetzt richtig darüber freuen. Ach, das wäre ja einer für die Zukunft der deutschen Darts-Profis. Aber bis jetzt hat er ja noch nicht so richtig Bock, diesen letzten Schritt auch sich zu wagen.
Er ist vielleicht der zweite Nico Kurz, ne?
Vielleicht.
Mal so zu
Aber auch Nico
formulieren.
Springer hat lange abgewunken. Das darf man nicht vergessen.
Ja, also muss natürlich auch sagen, fairerweise ist ja auch ein ganz schön großer Schritt, den man da geht. Und
Absolut.
wer seine Arbeitswelt da vorzieht, das ist auch, das maßen wir uns nicht an. Und ich bin
Nein,
ja auch
auf
der
keinen Fall.
Meinung, das ist auch an Reisestress. Wir haben gleich einen anderen Personal in dieser Gruppe, der ja genau aus den Gründen, was das alles bedeutet, mit hier und da auf Turniere zu fahren und was da auch privat zurückstecken muss. Ja,
Absolut
natürlich aus
verständlich.
unserer Sicht absolut schade, dass diese Geschichte an diesem Schritt erstmal endet, aber vielleicht endet sie ja vorläufig mit einem Platz im Eli-Pelli, wer weiß das schon. Ja, also Jorik Hofgens hier mit Paul Krone vorgegangen. Und dann gibt es Patrick Klingelhöfer, den ich jetzt ja auch in der Verlosung absolut gesehen hatte. Gute Entwicklung auch so die letzten 2, 3 Jahre gemacht. Aber dass er hier mit 6 Punkten vollkommen ungefährdet ins Achtelfinale einzieht, hatte ich so nicht auf dem Schirm und war für mich so das gute Turnierpferd.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und auch da kann man, glaube ich, wieder sagen, das Timing war an bestimmten Stellen dann auch einfach auf seiner Seite. Ich meine, das Highlight war ja dann dieser 6-5-Sieg sehr früh im Turnier gegen Steven Noster. Ich glaube, wie weit lag er zurück? Er lag sehr deutlich zurück, 2-4 oder so.
Ich habe es nicht, ja, ich habe mir viele
Er
Sachen zu
gewinnt
diesem
vier
Spiel
Lecks, er
aufgeschrieben, aber
gewinnt
nicht.
vier Lecks, ja, er lag sogar 2-5 hinten und gewinnt dann vier Lecks in Folge und gewinnt dann das Match mit 160 Punkten, die er checkt. Ich glaube, mit Noster auf 60 Punkten Rest stehend oder so. Also
Ich glaube, vorher
unfassbar.
war Noster mal näher dran. Ich glaube, die 160 war sogar relativ ungefährdet, aber
Ja, okay,
ich
da habe
müsste
ich
noch
mir da was
gucken.
Falsches gemerkt. Jedenfalls die 160, die gab es zum Match. Und ja, Klingelhöfer, ich glaube, Klingelhöfer ist so ein Spieler, der hat so ein stabiles Grundniveau und das spielt er auch. Das sagen auch die Averages. Da ging es jetzt nicht ganz, ganz tief. Natürlich gab es einmal die 74, aber sonst war das eigentlich sehr, sehr solide, was der so im oberen 70er, unteren 80er-Bereich gespielt hat. Das ist so ein typischer Klingelhöfer und das reicht auch dann für den einen oder anderen Sieg. Und ja, 6 Siege hätte ich jetzt auch nicht gesehen in dieser Gruppe. Insbesondere natürlich nicht, dass er dann hier schlägt Hofgens, er schlägt zweimal sogar Noster. Das sind keine Pflichtsiege, ne? Das sind wahrscheinlich dann auch die entscheidenden Punkte, die ihm dann den Platz gesichert haben jetzt in der K.O.-Runde. Ja, für ihn auf jeden Fall eine richtig tolle Geschichte. Und ich bin gespannt, wie er sich dann in der K.O.-Runde präsentiert.
Also bei 60 Rest hat er 86 noch rausgenommen. Stimmt, die hatte ich mir nämlich auch nicht aufgeschrieben, aber auch ja schon ein großer Moment, ohne den es dann das alles, was da später kommt, gar nicht gegeben hätte. Die 160 ist dann später nochmal gefallen gegen Jarrod Becker. Also ja, echt ein paar coole Momente von Patrick Klingelhöfer dabei. Aber Jarrod Becker und Steven Noster, das sind jetzt auch die Übergänge in das Drama dieser Gruppe. Man muss ja sagen, nach dem ersten Tag war vieles irgendwie klar. Die Top 3 hatten 4 Punkte und die Bottom 3, wenn man so will, hatten jeweils einen Punkt. Also auch da hatten sich alle reihum geschlagen. Ja, und es war dann schon schwierig an Tag 2, besonders für Steven Noster, der direkt dieses 5 zu 6 gegen Klingelhöfer
Ja.
kassiert. Dann aber das direkte Duell gegen Jarrod Becker gewinnt, mit auch einem 90-Plus-Average, echt top gespielt. Bin Kuciak, der leider hier wirklich das ein oder andere 0 zu 6 schlucken muss, ist am zweiten Tag ein bisschen abgefallen, leider. Aber so hat sich das dann ergeben schnell, dass es irgendwie zwischen Jarrod Becker und Steven Noster sich entscheiden wird. Ja, ich habe auch vielleicht diese Partie gegen Jorik Hofgens, das war genau das gleiche, 5-2 vorne, Matchstarts für Noster. Einer dieser Siege hätte Steven Noster ja, safe gereicht. Und so hat sich Jarrod Becker eben doch mit einem Sieg gegen Patrick Klingelhöfer auch auf 3 Punkte gespielt. Und dann ging es im letzten Spiel tatsächlich darum, oder in der letzten Spielrunde, wie viele Lecks würden die jetzt holen oder abgeben? Noster, der noch 6 zu 2 gegen Finn Kuciak gewinnt. Und dann war eben klar, Jarrod Becker braucht 3 Lecks. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, es sei denn, du weißt, dass es gegen Paul Krone geht.
Ja.
Ja, und das war dann so die Dramatik hinten raus. Und ja, Jarrod Becker hat es dann gezogen, hat zwar 4 zu 6 verloren, aber früh in der Partie geführt. Fand ich auch sehr geil. Die erste Aufnahme in dem Match gegen Paul Krone war eine 180. Also du weißt, was auf dem Spiel stehst. Und dann kommst du in so ein Match mit der 180 rein. Ich glaube, viel geileres Gefühl an einem Dartboard kannst du nicht haben.
Ja.
Kurzum kannst du doch, nämlich wenn dieses dritte Leck dann reingeht. Schön auf der
Ja.
Doppel-10 im letzten reingezittert. Also, ja, weiß nicht, wie du die Geschichte auch so erlebt hast. Becker und Noster, das war dann ja, sonst war ja eigentlich viel entschieden. Es gab keine direkten Duelle mehr, um irgendwelche Gruppen
Genau.
weiterkommen, aber das ist natürlich schon die Story irgendwie des Tages dann.
Ja, definitiv. Also gerade diese drei Lecks, also mit was für einer Selbstverständlichkeit der nicht nur mit der 180, sondern dann insgesamt diesen Start der Partie da zeigt. Ich glaube, beim Stand von 3-2, als er dann sein drittes Leck holte, da war er im soliden 90er-Bereich irgendwo, spielt er also ja doch ein ganzes Stück besser zu dem Zeitpunkt als über diese gesamten 2 Tage. Also genau dann, wenn er es brauchte, holt er sich eben diese Lecks. Und ja, die Vorarbeit hat er natürlich auch schon gemacht. Ich meine, deutliche Siege über Kuciak und Klingelhöfer mit 6-0, 6-1, das sind natürlich dann so diese Auslösermomente, ne? Das waren eben keine knappen Siege, das waren deutliche Siege. Da war jetzt auch kein Whitewash gegen Jared dabei, sondern viele relativ knappe oder zumindest halbwegs knappe Spiele. Das kann dann eben reichen. Und dann führt es eben dazu, dass am Ende 3 Siege reichen aus 10 Spielen, um sich in diese K.O.-Runde zu fighten. Und ja, das bei seinem Debüt. Das gehört ja auch noch dazu. Jared Becker das erste Mal bei der Super League dabei und direkt in die Playoffs gespielt. Ja, eine tolle Geschichte für ihn. Und mal sehen, was da so geht.
Und auch so lange spielte er auch noch nicht Darts, aber lang genug, um eine erschreckende Bilanz gegen Finn Kuciak zu haben. Das war ja in der Vorschau ziemlich lustig, dass er sagt, dass das so ein Spieler ist, gegen den er, glaube ich, noch nie gewonnen hat, sagt er so. 0 zu 30 müsste es im direkten Vergleich stehen. So hat er das gesagt. Und dann kommt dieser erste Tag und er verliert tatsächlich das Spiel gegen Finn Kuciak. Und da hat man dann auch gedacht, da ist ja echt ein mental der Blocker drin. Und jetzt an diesem zweiten Tag kann er ihn dann 6 zu 0 wegputzen. Also ich glaube, da ist vielleicht auch, es war für mich noch so eine lustige Nebenstory, dass eben dieses Duell dann doch mal in die andere Richtung ging. Und vielleicht war das auch so ein Zeichen für ihn von oben, wenn ich jetzt diesen Bann auch brechen kann und das mit einem 6 zu 0, dann geht hier auch noch mehr. Also
Ja.
ja, noch eine schöne Geschichte für diese Gruppe. Bittere Geschichte natürlich Steven Noster, der hier dann knapp rausgeht und ja, auch Ende seiner PDC-Zeit, zumindest vorläufig. Klar, die Tür ist ja nicht für immer zu, aber hat ja gesagt, dass er da kürzer treten will. Ja, schade, weil klar, Challenge-Tour-Sieg, alles, was da so möglich war, auf der Q-School nah dran gewesen an der Tourkarte, dann wäre das vielleicht mal irgendwann in eine andere Richtung gegangen. So ist das jetzt halt auch mal zu sehen, wie etwas zumindest vorerst zu Ende geht. Aber so ist es manchmal im Dartsport. Andere Sachen gehen auf. In der Gruppe D zum Beispiel der Stern von Oliver Müller, der aufgegangen ist, ja auch in diesem Jahr mit Turniersiegen auf der Next Gen. Und ja, er und Arno Merk, das waren dann in der Gruppe D schon die beiden klar dominierenden Spieler. Arno Merk kann dann hier an diesem zweiten Tag auch das direkte Duell mit 6 zu 5 für sich entscheiden. 12 Data im Decider, als Oliver Müller auf 81 stand. Das hat dann den Gruppensieg entschieden. Für mich auch zwei Spieler, die ich jetzt schwer greifen kann, deshalb, weil sie, glaube ich, sonst in der Gruppe nicht gefordert waren, aber die vom Niveau her trotz dieser fehlenden Forderungen echt stark unterwegs waren.
Ja, definitiv. Also ehrlicherweise auch so ein Stück weit überraschender bei Oliver Müller für mich als bei Arno Merk. Ich meine, dass der sowas spielen kann, das hat er auch im letzten Jahr zum Beispiel bei der Super League gezeigt, hat das auch schon regelmäßig woanders gezeigt. Oliver Müller, auch ein Gewinner für mich, der Next Gen dieses Jahr. Auch da ja
Total.
definitiv durch eine unfassbare Konstanz aufgefallen. Aber also das war ja wirklich ein Niveau, was wirklich am oberen Drittel dieser Super League zu sehen ist, ne? Also 97 Punkte über Kimi Seemann, 92 Punkte über Christian Schmidt, alles 6-2, 6-1, viele deutliche Siege dabei. Dann auch Arno Merk direkt am ersten Tag geschlagen. Der einzige direkte Konkurrent, wenn man sich jetzt nach diesen 2 Tagen mal das Tableau anschaut. wirklich unfassbar, aber generell auch so ein ruhiger Typ, ne? So ein ruhiger, ganz entspannter Typ auf der Bühne, bei dem du das Gefühl hast, ja, ich spiele jetzt hier halt ein paar Darts, aber was der da auf die Bühne zaubert, fand ich wirklich sehr beeindruckend, auch in der Konstanz her. Und damit ist der absolut konkurrenzfähig, ne? Das ist ein Niveau, wenn er das in der K.O.-Runde bringt, da wäre jeder theoretisch schlagbar. Also, ich muss jetzt mal kurz gucken, auf wen er trifft. Das interessiert mich nämlich jetzt auch doch so ein bisschen. Auf Michael Klönhammer, da geht auch was, aber wir gucken da gleich wahrscheinlich nochmal genau drauf.
Ich würde auch sagen, sein Barbier ist auch konkurrenzfähig. Das ist,
Oh ja.
muss man an der Stelle natürlich immer unterbringen. Das ist ja schon ein bisschen auffällig. Und ja, Arno Merk, die Super League-Erfahrung aus dem letzten Jahr dann auch durchaus sich bezahlt gemacht. Der spielt ein Top-Niveau auch. Also Spieler, der für mich auch davor bei der Super League dann eher unterm Radar war, bis er dann plötzlich ja, in die K.O.-Phase dann auch eingezogen ist. Ich habe das Spiel gegen Leon Weber vor Augen aus dem letzten Jahr und auch so, ja, nur merk, wo kommt er jetzt her und kann das hier, finde ich, nochmal bestätigen, vielleicht sogar noch besser, weil ich sagte ja, also der 86er Schnitt steht jetzt auf Platz 7 der Rangliste, wenn es danach geht. Der ist ja in der Gruppe gar nicht so aussagekräftig gewesen, soll jetzt auch gar nicht die Gruppe so schmälern, weil die Gruppe war vom Grundniveau her jetzt auch nicht verkehrt. Aber es waren eben schon die beiden, die sich deutlich abgehoben haben von den restlichen 4 Spielern und das eben so durchzuziehen. Es gab eben 2 Partien, die sind über die volle Distanz gegangen für Arno Merk. Das waren die Spiele gegen Oliver Müller. 1 gewonnen, 1 verloren. Und ansonsten hat er wirklich alles von vorne auch durchgespielt. 97 Average gegen Tim Scholz habe ich mir aufgeschrieben. Also ja, Arno Merk muss man irgendwie auf dem Zettel haben. Habe ich jetzt nicht für den Titel auf dem Zettel, ehrlicherweise, aber.
Ja.
Vielleicht, dass da mehr geht als noch im letzten Jahr.
Übrigens einer der ganz wenigen Spieler, der, und das muss man glaube ich doch mal herausheben, in keinem einzigen Spiel mal unter die 80 gefallen ist. Also unfassbar konstantes Niveau hier. Am Ende ja sogar nur eine Niederlage und die dann eben gegen Oliver Müller. Also ja, Arno Merk, doing Arno Merk Things. Bin mal gespannt, was da jetzt geht. Aber auch er, ja, man muss ihn irgendwie auf dem Schirm haben. Er gehört zum erweiterten Außenseiterkreis, sage ich mal, in Anführungszeichen, was den Sieg jetzt hier angeht. Aber an sich, warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht? Wir werden diesen Satz jetzt einmal kurz einframen und Freitagabend direkt in die sozialen Kanäle hauen.
Oh.
Wir haben es gewusst. Aber ja, das kann man sich ja sagen. Außenseiter ist ein gutes Stichwort vermutlich für Kimi Seemann und Tim Scholz in dieser K.O.-Runde, weil ja, das war dann schon ja, so ein gewisser Vierkampf, hatte ich erst gehofft. Es wurde ein Dreikampf und dann war irgendwie doch vor der letzten Runde vor den letzten Spielen von Kimi Seemann und Tim Scholz alles entschieden. Ja, weil Kimi Seemann hatte nach dem ersten Tag 3 Siege schon auf dem Konto, hatte sich eben gegen Müller dann so einen Extrapunkt sichern können, der nicht so eingeplant war vielleicht. Und ja, Tim Scholz auf 2, Lenny Schlüter und Christian Schmidt auf 1 Punkt. Ja, und dann geht das eigentlich an diesem Tag in dieser Gruppe so los, dass ausgerechnet Kimi Seemann nämlich auch etwas abfällt. Tim Scholz hat ihn direkt geknackt mit 6:3. Und dann kommt eben Christian Schmidt und gewinnt sowohl gegen Tim Scholz als auch gegen Kimi Seemann und bringt damit noch richtig Leben in diese Gruppe rein. Ja, und dann kommt Lenny Schlüter, der bis dahin leider, wie muss man auch sagen, ja, einfach vielleicht auch die Ergebnisse nicht geholt hat in dieser Gruppe. Der kann dann Christian Schmidt schlagen und diese Spielerei ein bisschen beenden. Dann wäre es nämlich durchaus so gewesen, dass am letzten Spieltag alle samt 4 Punkte Seemann, Scholz und Schmidt und dann hätten Seemann und Scholz plötzlich gucken müssen, wie viele Lecks sie denn gegen Müller und Merk holen. War dann nicht mehr so, aber ja, das ist so die Story dieser Gruppe D. Jetzt frage ich mich, wie ich dir eine Frage stellen kann zu diesem Thema. Aber pick dir gerne auch einfach einen Namen aus diesen Vieren raus, irgendwas, was dir aufgefallen ist, dich überrascht hat.
Ja,
Wie er hervorheben möchte.
vielleicht kann man da auch wirklich mal so ein bisschen das, ich will es nicht Pech nennen, aber das Unglück, das Lenny Schlüter so ein bisschen darstellen, weil wenn du dir so den Overall Average über diese 10 Spiele anschaust, da ist er ja besser dabei sogar als Christian Schmidt und
Als alle drei.
Kimi Seemann, genau, als alle drei sogar. Und das zeigt eigentlich wieder, Lenny Schlüter präsentierte sich hier nicht schlecht. Er zeigte auch eine gute, solide Super League. In anderen Gruppen hätte vielleicht sogar das Niveau gereicht, um weiterzukommen. So reicht es jetzt nur für 2 Siege. Aber auch da, also generell diese Gruppe fand ich so unfassbar spannend, weil das so viele komplett neue Namen waren, auch junge Namen mit Lenny Schlüter insbesondere und Kimi Seemann, die beide, glaube ich, gezeigt haben, dass wir in der Breite auch unter den jungen Spielern echt richtig stark dabei sind. Und Lenny Schlüter ist ja auch schon vielen, glaube ich, jetzt bei der Q-School das erste Mal aufgefallen, als er aus dem Nichts da dann in diesem erweiterten Kreis da war, was die Tourcard anging, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also es war am Ende dann doch eine Ecke weg, aber er hat sich wirklich gut präsentiert. Und ja, das hat er mit der Next Gen jetzt über die Konstanz bestätigt. Und ehrlicherweise auch spielerisch mache ich mir da keine Sorgen und freue mich auf mehr.
Das war auch die Gruppe, glaube ich, an die ich so ein bisschen dachte, bei dieses 80 im Schnittniveau ist drin, selbst bei diesem Debütantenball, der in Gruppe D ja wirklich vorhanden war. Arno Merk, der einzige Spieler überhaupt in der Gruppe mit Super League-Erfahrung. Und dann kommen hier 5 Neue rein. Oliver Müller spielt einfach sein Niveau weiter durch, vielleicht sogar besser teilweise, spielt einen Schnitt von 88. Und du hast hier diese 4 Leute, die ja alle auch wissen im Duell gegeneinander, das könnte reichen. Ich habe eigentlich das Niveau, in dieser Gruppe auch weiterzukommen. Das führt ja eigentlich bei vielen dann zur Blockade und auf einmal spielst du dann in den direkten Duellen nämlich schlechter. Und eigentlich gab es ja nur diese direkten Duelle und dass sie trotzdem eben ihr Niveau so durchgezogen haben. Und das macht dann schon auch Mut für die Zukunft. Tim Scholz, ein Name, ja, den ich auf dem Schirm habe, weil ich auf der Development Tour mal gegen ihn verloren habe. Vielen Dank nochmal dafür. Auch so ein Spieler, der total steady ist. Also mittlerweile hat der, glaube ich, mehr Ausreißer auch nach oben. Also ich meine, in diesem Jahr 2024, wo wir gegeneinander gespielt haben, da habe ich dann auch mal in Spiele reingeguckt und das war so ein Spieler, der konnte so ein ganzes Leck durchgehen, 60, 60, 100, 100, 140, 100, 60, 100 spielen und hat dann halt irgendwie in 18 Darts gecheckt und dann war es weiter. Da ist jetzt gefühlt, was ich jetzt so spontan so gesehen habe, ein bisschen mehr flashy drin gewesen, aber auch eher dann mal nach oben, hier eine 140, da eine 180 mehr. Ja, also auch ein Name, der noch nicht so auffällig war, auch ein junger Spieler noch. Development Tour ist das Stichwort, sieht auch schon erwachsen aus. Ja, bin ich mal sehr gespannt und das ist dann vielleicht auch die Überleitung in die Achtelfinals. Ich nutze das jetzt gerade, es sei denn, du hast noch zu
Nee,
dieser
nee.
Gruppe einen Einfall, denn Tim Scholz ist Achtelfinalgegner von Daniel Klose. Also Klose auf dem Weg zum Titel müsste zunächst an Tim Scholz vorbei. Wir haben dann noch, ich lese schon mal die obere Hälfte vielleicht komplett vor, Mika Donnewert gegen Patrick Klingelhöfer, Oliver Müller gegen Michael Klönhammer und Liam Mendel-Lawrence gegen Paul Krone. Und ich jetzt zwar die Überleitung zu Klose und Scholz genutzt habe, aber wenn ich bei Mendel Lawrence gegen Krone stehen bleibe, dann
Ja,
möchte ich auch nicht mehr weitergehen.
das verstehe ich. Ja, also schon eine absolute Hammerpartie, ehrlicherweise. Also gerade ich habe leider die Angst bei Liam, den ich als Spieler wirklich sehr mag, dass es zu dem kommt, was leider auch zum Beispiel bei Lakeside dann auch häufig passiert ist. Wir alle wissen um sein Potenzial. Aber er tut sich dann, wenn es dann wirklich in diese ganz heißen Spiele geht, dann doch oft auch schwer. Du hast auch schon richtig angesprochen, da sind dann teilweise auch wirklich ganze zerfahrene Lecks dabei, wo du das Gefühl hast, boah, da kommt er jetzt gar nicht hinterher. Und Paul Krone ist genauso dynamischer Spieler, der dich mit 3 Aufnahmen mal so richtig aus dem Konzept bringen kann. Für mich ist da Paul Krone schon der Mann, der sich hier durchsetzt. Aber wie schaust du auf dieses Spiel?
Ich sehe halt auch Krone total als den Big Stage Player, ne? Also der das
Voll,
auch
der
annimmt
genießt
und
das.
auch mal eine No-Look 180 und hier mal eine Drehung noch einbauen und so ein bisschen cocky, würde der Engländer sagen, unterwegs sein. Dieses Wort musste mal gerade untergebracht werden. Ja, also das sehe ich schon so. Ab morgen sind dann auch die Zuschauer dabei. Also ist jetzt immer noch kein WM-Spiel oder als wären da die
Nee.
tausenden Massen, aber es ist trotzdem ein Bühnenspiel, was nochmal ein bisschen anderes Ambiente hat als die Spiele heute und da würde ich dann durchaus auch mitgehen. sehe auch hier dann, ja, in dieser Hälfte vielleicht schon Daniel Klose auch klar
Ja.
vorne, muss man ehrlicherweise sagen. Oliver Müller gegen Michael Klönhammer, ja, ich sehe Müller vorne, weil also auch das Grundniveau, was er gezeigt hat, deutlich über dem war, was
Ja.
Klönhammer heute gezeigt hat. Allerdings das letzte Spiel von Klönhammer war dann heute auch nochmal 90 plus Schnitt, also nochmal so kurz aufgezeigt, ja, Moment mal, wenn ihr jetzt hier heute euren Podcast aufnimmt, vergesst mich nicht. Ja, aber ich glaube schon vielleicht, dass Mika Donnerwetter gegen Patrick Klingelöfer, das ist für mich so die spannende Partie dieser
Ja.
Hälfte noch.
Würdest du dazu
Genau.
Donnerwetter tendieren?
Boah.
Ich persönlich hätte jetzt
Ja.
gesagt, Erfahrung, okay, du sagst Donnerwetter.
Spontan.
Ich sag Klingelhöfer, weil du von dem einfach, glaube ich, ein Grundniveau so oder so auch hier in der K.O.-Phase erwarten kannst. Und unter Umständen ist dieses Grundniveau genug, um dieses Spiel in seine Richtung zu ziehen.
Ja, schön,
Aber es
dann.
ist für mich auch die spannendste Partie in diesen ersten vier Spielen, würde ich sagen.
Ja, vor allem auch genau dieses Thema, ne? Debüt, dieses Altersthema, auch bei Klingelhöfer schon gesagt, das ist auch in den letzten ein, zwei Jahren immer professioneller geworden. Das, ja,
Genau, der, also
da ist.
der wird jetzt nicht wie ein Krone, der immer auch mal für ein 100-Plus-Ding gut ist. Der wird jetzt keine riesigen Bäume wahrscheinlich ausreißen, aber dieses Grundniveau, das, unter dem macht er es meistens nicht. So, und das kann schon gefährlich genug werden für so ein Achtelfinale, ne? Für so einen
Ja, ich hatte
Debütanten.
selbst bei der My Dart Coach Championship vor einem Jahr dann das Halbfinale gegen, das Halbfinale hatte ich mitkommentiert und da auch, keine Ahnung, 5-0 durchgezogen, alles so schön steady weg. Und ich glaube, Average-Unterschied zu seinem Gegner lag bei ein, zwei Punkten. Er hat aber einfach alles weggecheckt, was ihm so vor die Füße gefallen ist. Und dann Leon Weber knapp unterlegen, aber ja, auch ein Name, den ich da vielleicht sogar dann. Wenn er Mika Donnerwetter schlagen sollte, ist er auch gegen Klose nicht chancenlos.
Ja.
Aber trotzdem für mich Klose und Krone hier überhaupt für das ganze Turnier schon und auch in dieser Hälfte dann sicher die dominierenden Namen.
Ja.
Was haben wir sonst? In der unteren Hälfte Franz Rötsch gegen Jared Becker, Dragutin Horvat gegen Kimi Seemann, Jorik Hofgens gegen André Welge, Kevin Troppmann gegen Arno Merk. Ich weiß, auf welches Spiel dein Auge fällt.
Ja, für mich ist es so, vielleicht ist es sogar das Spiel dieser Acht. Ja, es ist für Mendel Lawrence. Nee, ich glaube tatsächlich, nach diesem Achtelfinal sagen wir Hofkins gegen Welge, dieses Generationenduell, das hat schon richtig Bock gemacht. Und ich glaube, für mich ist das auch so das Spiel, was mich alleine aufgrund dessen so am meisten anturnt, weil Hofkins zeigt einfach gerade extrem geile Leistung. Welge, die beiden sind für mich so fast auf einem Niveau. Ich würde gerade eher tendieren zu, ich sag mal, 60-40 Hofkins. Aber das kann eine enge Partie werden. Das kann wieder so ein 6-5 werden, wie du meintest, Moritz, wie letztes Jahr bei André Welge gegen Nico Springer.
Gehe ich auch mit. Also da bin ich voll dabei. Bei den anderen Spielen, ja, ich glaube, Troppmann gegen Arno Merk, da bin ich, also das ist für mich so eine Blackbox, die ich nicht
50-50.
reingucken kann. Echt.
Ja.
Also Troppmann, also ich tue mich auch schwer mit seinem Wurfstil, ehrlicherweise. frag mich, wie das
Ja.
funktioniert. Das aber so findet jeder seinen Weg. Arno Merk hat ja auch so ein interessantes Einschwingen, wenn man so möchte. Also ja, da sind auch interessante Wurfstile definitiv, die sich da gegenüberstehen. Ich will mich da auch echt nicht entscheiden. Also da tue ich mich schon bei Horvat und ja, vermutlich Rötsch schwerer, sein du siehst hier doch eine Überraschung in einem der beiden Spiele.
Tatsächlich leider eher gar nicht. Also um Horvat mache ich mir tatsächlich gar keine Sorgen. Der Mann ist einfach Mr. Super League und ich glaube, ich kann mir vorstellen, das wird eine der deutlicheren Partien hier in diesem Achtelfinale. Ich glaube, Kimi Seemann wird sich gut präsentieren, aber ein stabiler Dragutin Horvat, der entscheidet so eine Partie für sich. Bei Rötsch gegen Becker ist es spannend, welchen Rötsch sehen wir auf der Bühne? Jared Becker hat mir jetzt gerade hinten raus heute relativ gut gefallen. Vielleicht etwas spannender als Horvat gegen Seemann, aber auch hier sehe ich ehrlicherweise Rötsch am Ende des Tages vorne.
Ich glaube, Jared war auch gebrochen am ersten Tag, als dann das Spiel gegen Kuciak wieder daneben ging und hat irgendwie so einen Anlauf gebraucht jetzt am zweiten Tag. Wenn es jetzt halt um dieses eine Spiel geht, klar, ich glaube auch, da ist ein Grundniveau auch da, was Franz Rötsch aber eigentlich ziehen muss. Also klar, Jared kann auch 90 plus spielen, also das hat er theoretisch auch im Tank, wer gegen Bo Greaves auf der Development Tour Decider in 12 Darts gewinnt,
ja.
Der kann hier dann auch performen, also das definitiv, klar. Um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, weil es macht auch viel zu viel Spaß, darüber zu quatschen.
Das
aber
stimmt.
Es muss sich ja auch noch irgendjemand anhören können bis dahin. Entlocke ich dir natürlich jetzt einen Siegertipp aus
okay.
dieser ganzen Geschichte heraus.
Boah. Ich sag's jetzt einfach auch, weil ich es ihm enorm gönne und vielleicht der Zeitpunkt jetzt der richtige ist. Ich sag jetzt einfach mal Daniel Klose. Auch weil ich ehrlicherweise Paul Krone sehr gerne im Lakeside-Finale sehen würde. aber ich, für mich ist es jetzt einfach mal Daniel Klose. Ich traue es dem zu. Der hat das spielerische Vermögen. Ich glaube, auch die Auslosung meint es bis zum möglicherweise Halbfinale gut mit ihm. Dann wird halt neu abgerechnet unter Umständen gegen Paul Krone. Aber ja, ich bin gespannt. Tendenziell, ich sage jetzt einfach Klose. Wen sagst du?
Ja, ist natürlich jetzt easy, auf Krone zu gehen. Wenn ich jetzt mutig sein will, dann will ich sogar Krone in einem überraschenden Halbfinale von Mika Donnewert vorne sehen.
Oh.
Das wäre jetzt vielleicht mein heftiger Call.
Ja.
Weil, keine Ahnung, Donnewert hat mich abgeholt. Das ist jetzt so eine Geschichte, die muss ich jetzt einfach reiten und kann natürlich morgen schon gegen Klingelhöfer schiefgehen, aber dann ist das so. Aber
also
ja.
untere Hälfte fällt für dich weg, was die Sieger angeht.
Horvath willst du nie unterschätzen. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, das zu tun. Das muss man einfach sagen. Aber ich sehe Krone schon, ja, Bühnenaura, alles Mögliche. Das kann hinten raus schon brenzlig werden, aber ich sehe ihn da schon vorne.
Ja, mein Dark
Muss man
Horse
sagen.
für die untere Hälfte ist Jurik Hofkens. Also wenn da alles stimmt, dann kann der sich durch diese untere Hälfte spielen. Aber das ist für mich nur ein Dark Horse. Aber wie gesagt, Klose, Punkt.
Aber ist trotzdem ja schon alleine geil. Klar, die ganzen Tourcard-Holder, die jetzt nicht mehr dabei sind, die Next Gen, die sich da als alleiniger Qualifikationsweg etabliert hat. Das sind schon ganz andere Spiele, die man hier kriegt. Und
ja.
Dass ein Kimi Seemann in einem Super League-Achtelfinale steht, hätte ich jetzt auch vor einem Jahr nicht so reingeschmissen. Das muss man einfach
Absolut.
Sagen. An Tim Scholz, also tolle Geschichten. Klar, sicher, da gehört dann auch an der einen oder anderen Stelle das Quäntchen Glück dazu, aber. Da bin ich mal echt gespannt, ob die hier was ausrichten können. Mann, Super League. Viel gequatscht. Wir übergeben den Staffelstab für den Freitag und lassen dann mal gucken, was unsere ganzen Einschätzungen so machen. Jetzt wollen wir aber noch ein paar Einschätzungen machen zum Grand Slam of Darts, nämlich. Denn der geht ja schon am Wochenende auch los. Und wie eingangs gesagt, wenn wir da schon nicht die Möglichkeit haben, eine große Vorschau zu machen, dann wollen wir uns dennoch mit den Gruppen hier mal kurz auseinandersetzen. Also kurzes Quickfire durch die Gruppen des Grand Slam of Darts. Zur Erinnerung
Jawohl.
Nochmal ist natürlich das Turnier, bei dem es darum geht, dass die Turniersieger der PDC aufeinandertreffen. Also diese Reihenfolge von Leute, die in einem Major-Finale standen, beziehungsweise eins gewonnen haben und danach vielleicht noch European Tour-Titel oder gar Players Championship-Titel. Aber es geht um Titelgewinner, die zum Grand Slam kommen sollen, plus dann noch Qualifikanten und eine Reihe von Spielern, Sieger von anderen Touren, zum Beispiel aus Nordamerika, aus Asien, die dann hier auch mit reingeschmissen werden. So entsteht ein buntes 32er-Feld und das ist dann eben der Grand Slam of Darts, eines der, ja, großen Majors, was man auch irgendwie gewinnen will, das, wo es zumindest ranking-technisch für viele losging. Bei Luke Littler ging es als Ranking Major beim Grand Slam los. Für Michael Smith, für Luke Humphries ging es da nicht los, aber auch den hat er relativ früh gewinnen können. Und damit wollen wir dann in diese Gruppen mal reinschauen. Luke Humphries ist nämlich in Gruppe A gesetzt. Und es ist ein knackiges Ding, muss man einfach sagen. Denn namentlich ist das riesig, was hier versammelt ist. Nathan Aspinall und Michael Smith sind dabei, komplettiert vom US-Amerikaner Alex Bellman. Im letzten Jahr ja Humphries in der Gruppenphase rausgegangen. Roby John Rodriguez hat vor einem Jahr Luke Humphries geschlagen. Wenn ich jetzt überlege, dass der über die Next Gen die Quali zur Super League verpasst hat, was kann in 12 Monaten alles passieren? Aber viel wichtiger vielleicht hier dann, was passiert mit Luke Humphries in dieser Gruppe?
Humphries hat mir jetzt in letzter Zeit eigentlich wieder ein bisschen besser gefallen. Mein persönlicher Take wäre, unterschätzen wir den Spellman nicht. Ich glaube nicht, dass er sich hier durchsetzt, aber ich glaube, dass er dafür, dass er diese Gruppe entscheidet, ob Espinel oder Smith mit Humphreys weitergehen. Ich glaube, ein Spiel zieht er.
Okay.
Und Smith gerade ja gerade so die Quali geschafft. Für mich so ganz leichte Tendenz wieder nach oben. Espinel gerade für mich ein bisschen schwer einzuschätzen. Klar, European Tour in Hildesheim gezogen. Ja, aber das ist mein Take in der Gruppe. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer da als Zweiter
Ja,
weiterkommt.
clever
Na
gemacht.
komm, ich sag
Aber
Smith. Ich sag Smith.
sehr schön. Das rahmen wir ein. Ich würde auch wirklich auf Espinel gehen, weil ich traue dem Braten nicht. Klar, bei Michael Smith, das kann natürlich ein Brustlöser sein, aber
Jederzeit, ja.
ist die Frage, wie man dann auch bestimmten Aussagen Glauben schenken darf oder ja, ob er da wirklich selbst auch so hintersteht, wenn er sagt, so, ich habe jetzt die Verletzungen hinter mir gelassen. Ist das wirklich so? Taucht dann nichts mehr auf und wirft ihn zurück. Das ist wirklich eine große Frage. Und ja, Humphreys, klar, hat letztes Jahr aufgezeigt bekommen, wie schnell es geht. Ich, ja, sehe das aber auch, dass er für mich hier in dieser Gruppe vorne ist. Dann springt man in eine Gruppe B rein, die ja schon etwas anderes Feld, möchte ich sagen, beinhaltet. Chris Dobie hier als Gruppenkopf vorne mit dabei. Damon Hatter, der ja bis zum letzten Tag irgendwie warten musste und hoffte, dass alles gut geht. Aber ja, er hat sich dann als Players Championship-Sieger eigentlich noch hier mit reingespielt. Und Martin Lukman, der ja letztes Jahr sensationell das Finale des Grand Slam of Darts erreicht hat, komplettiert von Julian van der Velde. Gerne da hier mal einsteigen in diese Gruppe.
Also von den vier Gruppen muss ich wirklich sagen, ist die B eine, wo ich fast, da muss ich glaube ich langweilig sein. Also klar kann ein Lukman jederzeit auch Doby und Hatter ärgern und auch ein Van der Velde hat über die Development Tour wirklich hervorragend performt. Ich sehe es auf der Bühne aber hier nicht anders, als dass Doby und Hatter weiterkommen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie einen ganz besonderen anderen Take hast zu Hatter. Natürlich, wir müssen darauf achten, was der Movember mit ihm macht, jetzt ohne, ohne seinen geliebten Bart. Aber nein, ich sehe da ehrlicherweise jetzt keine Überraschung in dieser Gruppe.
Lukman ja auch ein Spieler, wo man, wenn man jetzt nicht um den Turniermodus weiß, ich frage, wo kommt er denn jetzt auf einmal her? Aber ja, ist natürlich echt ein gewisser Downfall auch seitdem gewesen, weil ich finde, bei Lukman war das auch eine Entwicklung, die zum Grand Slam-Finale geführt hat. Das war natürlich trotzdem vollkommen aus dem Blauen. Aber da war auch mal ein European Tour-Finale vorher und auch die Leistung, die er dann beim Grand Slam gezeigt haben, das war ja auch absolut verdient, wie er da weitergekommen ist. Rob Cross geschlagen, sicherlich dann Glück, dass in einem Major-Halbfinale dann Micky Menzel wartet. Aber das war jetzt auch keine schwache Partie. Ja, und seitdem ist irgendwie der Wurm drin. Da geht bei Lukman nicht viel. Das würde ich jetzt auch vermuten, würde hier nicht enden. Van der Velde natürlich auch schöne Geschichte für diese Gruppe, aber. Ja, tue ich mich jetzt auch schwer. Van der Velde vielleicht jetzt, ja, hat er jetzt nochmal Auftrieb. Klar, WM-Qualifikation ist auch nochmal gesichert. Spielt dann vielleicht hier auch befreit auf. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also wenn, dann wird es Hatter sein, der es wegwirft. Auch Chris
Ja,
Doby hat
das
mir
glaube ich auch.
beim World Grand Prix war es überhaupt nicht gefallen. Das hat er auch ziemlich in den Sand gesetzt. Also es sind hier auch Spieler dabei, wo man sich ein bisschen fragen muss, ja. Wie geht das jetzt Richtung WM auch aus? Kommt da Form sammeln oder nicht? Aber mutig bin ich jetzt hier, glaube ich, auch nicht. Nee. Muss man schon so sehen. Ist die Frage, wie viel Mut wir in Gruppe C aufbringen müssen, denn Martin Schindler ist hier gefordert. Jetzt habe ich dir das immer so zugeschoben. Vielleicht fange ich dann hier mit an in einer Gruppe mit Stephen Bunting, Luke Woodhouse und Alexis Teulo. Und ich habe so ein
Boah.
bisschen Déjà-vu. Und zwar Déjà-vu zum Jahr, letztes Jahr mit Cameron Menzies, wo ich mir so denke, ja, wenn Martin dann dieses eine direkte Duell verliert, was für mich dann hier in diesem Fall gegen Luke Woodhouse wäre, und das ist auch leider direkt natürlich das erste Match, wie das dann häufig so ist, dann ist direkt dieser Zugzwang da. Also es wird schon wieder so sein, jo, erstes Match, da kommt Woodhouse, und wenn du verlierst, dann sieht es halt direkt düster aus. Ne? Und da habe ich auch eine Sorge, ehrlicherweise, dass das passiert. Klar, bei der European Championship ist der Bann gebrochen, beim Grand Slam wartet der Bann darauf, gebrochen zu werden, aus der Gruppenphase rauszugehen. Weiß nicht, ob du das hier siehst in dieser Gruppe.
Ich halte auch wirklich, also erstens die Ansetzung, aber generell die Gruppe für undankbar, was jetzt Martin Schindler angeht. Also Woodhouse ist für mich ein unberechenbarer Name. Der kann dich hier mit einem steady 95er Schnitt und 60% auf Doppel mal eben rausnehmen. Geht aber auch komplett in die andere Richtung. Aber ja, tendenziell wünsche ich mir, dass Schindler jetzt aus diesem Sieg bei den European Championships, der ihm, also dem ja offensichtlich sau viel bedeutet hat. Also man hat ja richtig gesehen, was da aus ihm rausgebrochen ist nach diesem ersten Sieg. Dass er da jetzt einfach auch ein bisschen Rückenwind mit hier ins nächste Major nehmen kann. Aber in dieser Gruppe gibt es keinen Selbstläufer. Also auch einen Teulo, ne? Ein Mann, der fünf Asian Tour Turniere letztes Jahr und fünf dieses Jahr gewonnen hat. Der hat was drauf, ne? Auch der muss es jetzt auf der Bühne zeigen, aber da kann jeder dieser Spieler auch gegen verlieren. Ich persönlich sag jetzt einfach mal leider, in Anführungszeichen, dass hier Woodhouse mit Bunting durchgeht. Wünsche es aber natürlich Martin, dass er jetzt auch diesen Bann bricht.
Die Cool Cat Teulo, bei der WM Richard Veenstra 3 zu 0 geschlagen.
Ja.
Dann auch gegen Krzysztof Ratajski nicht weit weg gewesen. Also,
Sich gut präsentiert, ja.
also ich finde, die Auslosung ist jetzt definitiv nicht schlecht. Also, das hätte schlimmer kommen können. Das
Ja,
hört ihr dann
das
am
schon.
Freitag. Das ist halt so. Aber man malt sich irgendwie direkt eine Geschichte dazu, woran es vielleicht schiefgehen könnte. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich muss ja mutig bleiben. Bin ich bei European Championship auch gewesen, dann bleibe ich hier auch. Also Schindler geht hier mit Bunting durch und irgendwie haben wir beide keine Zweifel an Bunting, ne? Also, dass
Nee,
der
aktuell wirklich nicht.
stabil ist und klar, irgendwie für die großen Titel aktuell finde ich nicht so in Frage kommt, aber ja, das Niveau, um diese Gruppe zu ziehen, definitiv da ist. Tja, ich glaube, dann springen wir vielleicht mit gemischten Gefühlen dann rüber in die Gruppe D und auch da haben wir dann nochmal deutschsprachige Beteiligung
Boah.
dabei mit Stefan Belmont und der bekommt zu tun mit James Wade, Gerwin Price und Ricky Evans. Ja, auch ein ziemlich bunter Mix. Wie schätzt du die Chancen für Stefan Belmont ein?
Die Chancen ums Weiterkommen sind brutal. Natürlich mit Wade und Price da als Gegner in der Gruppe und auch einem Ricky Evans, der sich ja irgendwie gerade wieder ein bisschen besser anstellt, ne? Der so ein leichtes Upgrad wieder hat. Bellmann natürlich jetzt aber auch mit sehr viel Euphorie, was die Tourkarte angeht, was die WM-Quali angeht. Der lebt gerade wirklich seinen Traum, hat jetzt das, was er schon lange erreichen wollte, endlich erreicht. Vielleicht geht da was mit Rückenwind, dass man da auch mal wen hier ärgern kann. Gegen Evans ist, glaube ich, ein Sieg in guter Form drin. Allerdings, wenn ich mir gerade insbesondere James Wade aktuell anschaue, Sieg über Luke Littler im Rücken, generell jetzt pünktlich zu den Majors wieder steht voll im Saft. Ich glaube, da mache ich mir ehrlicherweise keine Illusionen. Auch hier muss ich leider langweilig sein. Auch obwohl bei Price immer so ein Fragezeichen ist. Ja, glaube ich nicht hier dran, dass hier Wade oder Price rausgehen. Ehrlicherweise sehe ich sogar Wade stabiler als Price aktuell.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Also, Price hat man ja auch gesehen, der kann auch einen Littler kitzeln beim Grand Prix und
Ja.
also zwei Namen, die sich da auch. Ja, die beiden Namen, die sich auch vor den Größten des Sports nicht scheuen, definitiv. Wie es dann mit den kleineren Gegnern wie Ricky Evans und Stefan Belmont aussieht, mal gucken. Belly wird den Auftakt dann gegen James Wade haben. Ist natürlich auch vielleicht die Frage, vielleicht auch ganz gut, dass er dann schon mal vor der WM auch durchaus die Möglichkeit hat, nochmal drei Bühnenspiele mitzunehmen, weil das ist natürlich schon auch eine Frage, Belly und die Bühne, das ist durchaus auch ein wechselhaftes Verhältnis, wenn man an den World Cup dann auch denkt, in der Vergangenheit, da gab es teilweise auch mal sehr gute, aber auch sehr schwache Spiele. Und ich denke, das kann man dann hier durchaus auch unter den Aspekt sehr gerne mitnehmen. Nichts zu erwarten, aber einfach versuchen, in diesen drei Spielen sein Bestes rauszuholen. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, unter den Gruppen A bis D, wir hatten noch nicht die ganz großen Kracher dabei. Da müsst ihr euch gedulden. Also, aber ja. Schindler definitiv mit Chancen, muss man sagen, ist für uns, glaube ich, ein Coin-Toss zwischen ihm und Luke Rothaus und Stefan Belmont wäre natürlich eine absolute Sensation, wenn er das hier in dieser Gruppe
Absolut.
ziehen kann. Ja, dann sind wir quasi am Ende. unserer Geschichte hier angekommen. Müssen vielleicht noch, ich habe es ja eingangs gesagt, das Drama bei der WDF ein bisschen aufmachen, aber das jetzt wirklich nur noch am Rande notiert, weil es eben am Wochenende für die Chronologie noch passiert ist. Am Samstag haben wir hier die Super League-Vorschau aufgenommen und dann auch verteilt. Und dann gab es eben noch an dem gleichen Wochenende einmal den WM-Qualifier UK and Ireland für die PDC. David Davies aus Wales hat sich da durchgesetzt, also hat ja auch mit Wales den World Cup im Team gewonnen, jetzt dann bei der PDC-WM dabei. Und WDF ist ein Stichwort, weil da dann am Sonntag der finale WM-Qualifier, Last Chance, gewesen war. Und ja, gab dann eine ziemlich bittere Panne. Lisa Zollikofer, die Deutsche, ist als Letzte qualifiziert eigentlich im Feld, also bevor dieser Qualifier losgegangen ist. Man hat dann aber Maud Jansson gesagt, du wirst auch zur WM eingeladen, obwohl eben eigentlich Zollikofer als letzte Spielerin qualifiziert war. Ja, und dann ist einem aufgefallen, während der letzte Qualifier läuft, ach verdammt, die hätte ja lieber diesen Qualifier mitspielen müssen. Also war alles ein Riesendrama. Die WDF hat es dann so erklärt, dass man jetzt beide zur WM einladen wird, weil jetzt konnte man irgendwie in diesen laufenden Prozess ja nicht mehr einbrechen. Das war so ein bisschen schwierig. Zollikofer dann als Qualifier 1 und Jansson als, oder beziehungsweise Jansson muss dann eben noch einen sogenannten Play-In spielen, um den letzten Platz in diese WM zu kriegen. Also es wird eine WM mit 25 statt 24 Teilnehmerinnen. Und alle Beteiligten, die da irgendwie hinkommen, sprich die zwei letzten Qualifier plus Madame Jansson plus Lisa Zollikofer, die kriegen alle zumindest First-Round-Prize-Money. Was dann aber schlimm gewesen ist, der Erklärungstweet wurde dann wenig später gelöscht. Und so die Frage, ob das jetzt final ist, was wir hier alles erzählen, aber ja, ist so ein bisschen alte BDO-Zeiten, ne?
Naja, man hört die Jacklins wieder trapsen irgendwie so ein bisschen. jetzt fehlt nur noch, dass irgendwie das Preisgeld nochmal zurückgezogen wird und von 50 auf 10.000 irgendwie abgesenkt wird oder sowas. Also, es war wirklich wieder ein sehr, sehr gutes WDF-Jahr und man hat diesen Übergang zu Dart Connect richtig cool bekommen. Man bekommt mittlerweile so viele gute und zuverlässige Ergebnisse über die WDF-Tour und sieht auch da in der Breite, wie das Niveau auch dort steigt. Und dann wird man wieder mit sowas konfrontiert, kurz vor der Weltmeisterschaft. Für mich bleibt es auch wirklich unerklärlich, wie sowas passieren kann in der Kommunikation. Und dann aber auch, wie man sich so eine Regelung wie dieses Shootout dann ausdenkt. Am Ende natürlich auch zum Leid von Zollikofer, die eigentlich sicher dabei wäre. Ne? Also
ich habe es noch gar nicht so ganz verstanden, also ob dann letztlich Maud Jansson gegen, also aber die beiden Qualifier, die werden da ja irgendwie wohl reingenommen. Also Zollikofer kriegt irgendwie den letzten WM-Spot und das andere ist dann ein Play-In noch außerhalb der ganzen Kiste. Das
absurd.
Hab ich jetzt verstanden.
Ja.
Aber ja, das nehmen wir dann irgendwann später mal auf. Ich fand auch die Story von Daniel Bauerdick spannend, wo er so schrieb, jetzt ist es raus, so mit einem Bild vom Draw, als hätte er das Draw gerade geguckt und dadurch erfahren, ach übrigens, jetzt bin ich ja tatsächlich auch bei der WM dabei. Also ja, das fand ich schon arg verrückt, ja auch spannend. Mal gucken, jetzt ist das Draw ja auch schon gemacht, bevor noch klar ist, ob Mendel Lawrence oder Krone ja morgen wissen wir zumindest, einer von beiden wird es nicht, aber wie das dann noch sich ausgeht und ja, noch eine andere Randgeschichte, aber über die müssen wir wirklich vielleicht an gesonderter Stelle nochmal sprechen. Jensen Walker hat ein Statement auch rausgehauen, weil er ja wie drei weitere Spieler auch parallel für die ADC Global Championship qualifiziert ist, also ja, aus diesem Modussystem heraus. Ist ja auch ein Preispool, der relativ groß ist. Devin Peterson, glaube ich, letztes Jahr gewonnen, auch 25.000 Pfund dafür eingesackt. Und Jensen Walker hat sich genauso wie Brian Rahman und Petri Rasmus für die WDF-WM entschieden, weil er von der ADC die Pistole auf die Brust gesetzt bekam, musste ich für eins entscheiden. Jeff Smith hat sich für die ADC entschieden. Also ja, leider ein bisschen Randgeschichten vom Amateur-Darts, die wir nicht mehr hören wollten eigentlich. Klar, jetzt auch bei der WDF. Ich meine, ja, es darf nicht passieren, aber dann auch, wie es kommuniziert wurde, dass die WDF eigentlich, finde ich, auch in diesem Jahr bessere Schritte gegangen und auch keine Ahnung, wie man nochmal einen Tweet zu Bo Greaves rausgehauen hat, als sie sich für die PDC entschieden hat und nochmal beschrieben hat, ja, dass sie aber ein toller Ambassador fürs WDF-System ist, wo ich so dachte, ey, das wäre vor 5 Jahren nicht passiert. Da hätte man noch irgendwas demjenigen hinterhergerufen und nachgesagt, was nicht stimmt oder so. Da hätte man noch irgendwelche Fäden ausgefochten. Und man hat eigentlich, glaube ich, als WDF schon seinen Platz ganz gut gefunden und versucht, das weiter auszubauen. Ja. Aber sollte ich auf jeden Fall irgendwie noch mit rein, weil das ja auch dann die Deutschen durchaus betraf. Auch indirekt dann die Deutschen, die jetzt hier bei der Super League noch dabei sind.
Ja. Und am Ende bleibt aus deutscher Sicht natürlich auch das Positive, dass wir am Ende geschlechterübergreifend 5 Deutsche bei der Lakeside dabei haben. Ich meine, 2 Frauen und eben 3 Männer, das ist ja auch, ja, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, aber in den letzten Jahren war das unvorstellbar. Da war ja entweder Liam Mandel Lawrence alleine oder jetzt eben seit letztem Jahr auch endlich wieder mit Irina Armstrong dabei. Da können wir uns auf ein paar gute Spiele auch schon vor der PDC-WM freuen.
Ja, und der PDC-WM dann ja auch ein deutscher Rekord, inklusive des einen Platzes, den wir hier noch sehen wollen bei der Super League morgen, beziehungsweise wenn ihr es wahrscheinlich hört, geht ja nur eigentlich am Donnerstag gehen um 16 Uhr die Achtelfinals los und ab Freitag dann quasi zur Primetime alles ab dem Viertelfinale. Marvin wird sich dann hier melden am Freitag und dann durchanalysieren, wer sich das Ticket geschnappt hat. Es war ein langer Ritt, aber ja, Super League ist auch nochmal so eine Woche, die absolut Spaß macht und deswegen danke ich dir, Benny, für den vielen Input und den Austausch.
Hat mir auch wieder großen Spaß gemacht und ja, man verliert sich dann vielleicht oft in kleineren Sachen, aber es macht dafür einfach, wie gesagt, zu viel Spaß.
In dem Sinne, machen wir hier den Deckel drauf, ich muss es doch schon wieder sagen und ja, wünschen euch noch viel Spaß mit den letzten beiden Tagen der Super League. Schreibt uns gerne mal rein, wem ihr noch die Daumen jetzt drückt oder wo ihr sagt, nee, Moment mal, ey, den Namen habe ich auf dem Zettel, der wird jetzt hier völlig überraschend für alle das WM-Ticket sichern. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Das war Shortleg, der Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.